Wie haben diese alles entscheidenden Novembertage des Jahres 1989 diejenigen miterlebt, die mittendrin waren im Geschehen? Dieser Frage ist Daniel Kutschak nachgegangen, der Ihnen die Erlebnisse dreier dieser Personen präsentiert. Ein ehemaliger Dissident und Heizer, der über Nacht zum Außenminister wurde, der damalige österreichische Bundeskanzler mit tschechischen Wurzeln und ein prominenter Forst- und Gastwirt, der als Menschenrechtsaktivist ebenfalls über Nacht zu einem wichtigen Mitarbeiter des neu gewählten tschechoslowakischen Präsidenten Václav Havel wurde.
Jerzy Dienstbier, heute 72 Jahre alt, gelernter Rundfunkjournalist, zählte als Student zu den glühenden Unterstützern des Prager Frühlings. Später unterzeichnete Dienstbier als einer der ersten die regimekritische Charta 77. Von den Kommunisten verfolgt und mit Berufsverbot belegt, schlug er sich mit verschiedensten Tätigkeiten durch. Zuletzt arbeitete er als Heizer bei der Prager U-Bahn-Baufirma Metrostaff. Nach dem Rücktritt der kommunistischen Regierung in der Folge der Massendemonstrationen im November 1989 wurde er quasi über Nacht tschechoslowakischer Außenminister. Die Bilder, wie Dienstbier und seine Außenministerkollegen Hans-Dietrich Genscher in Deutschland und Alois Mock in Österreich mit einer großen Zange den Stacheldraht zerschneiden, gingen um die Welt. 20 Jahre später erinnert sich Jerzy Dienstbier im Radio Prag-Interview an die wohl aufregendsten, aber auch anstrengendsten Tage in seinem Leben. Herr Senator Dienstbier, wie haben Sie denn das Jahr 1989 erlebt, wenn Sie jetzt so zurückblicken?
Na, was glauben Sie? Über 20 Jahre haben wir daraufhin gearbeitet. Im Prager Frühling, ja sogar noch früher, in den 60ern. Für uns war 1989 der Gipfel der 30-jährigen Bemühungen. 1968 hatten wir Erfolg, aber dann sind die Russen gekommen. Danach mussten wir 20 weitere Jahre um eine grundlegende Änderung des politischen Systems kämpfen. Genauso wie in den 60er Jahren. Alles hat von vorne begonnen. Und dann kam der 17. November 1989 und plötzlich hatten wir gar keine Zeit, irgendetwas zu genießen. Ich bin sofort nach Bratislava gefahren, denn in den Nachrichten kam noch nichts über die Ereignisse in Prag. Auf der ersten großen Versammlung in Bratislava habe ich den Bürgern erzählt, was in Prag passiert ist. Wir waren es, die als Erste den Kontakt hergestellt haben, noch bevor die Medien berichtet haben.
Dann sind Sie ja nach Prag zurückgekehrt. Was hat Sie denn dort erwartet?
Ja, ich bin nach Prag zurück und man hat mich zum Sprecher des Bürgerforums ernannt. Jeden Tag um 5 Uhr habe ich die Konferenzen für 200 einheimische und internationale Journalisten abgehalten. Da waren so viele Fernsehteams dabei, wie nie zuvor bei allen Pressekonferenzen zusammen. Und dann haben die Dinge ihren weiteren Lauf genommen. In der Woche vor dem 10. Dezember hat auf dem Wenzelsplatz eine Menge von 1 Million Menschen gerufen, das Bürgerforum in die Regierung. Da mussten wir schnell Kandidaten nominieren. Am Dienstag war ich noch Heizer und am Samstag Außenminister der Tschechoslowakei. Ich hatte also dauernd eine Menge zu tun. Wenn mich jetzt Leute nach meinen Gefühlen von damals fragen, dann sage ich, das war Arbeit, eine Menge Arbeit. Aber eine großartige.
Sie sind also am 10. Dezember 1989 tschechoslowakischer Außenminister geworden. Was war denn Ihre erste Auslandsreise?
In der Woche nach meiner Nominierung bin ich sofort in die Slowakei gefahren. Das war natürlich damals noch keine Auslandsreise, aber ich wollte damit zeigen, dass wir die Tschechoslowakische Föderation sehr ernst nehmen. Am 17. Dezember habe ich mich mit dem damaligen Außenminister Alois Mock an der österreichisch-tschechischen Grenze getroffen, um den eisernen Vorhang zu durchbrechen. Am 23. Dezember war ich mit Hans-Dietrich Genscher in Roswadow, um den Draht zu zerschneiden. Das waren natürlich symbolische Akte. Wir haben damit aber der Welt gezeigt, dass der eiserne Vorhang tatsächlich abgebaut wird. Am 2. Januar 1990 war ich mit Präsident Havel in Berlin und München, danach in Warschau. Da hat dann ein richtiges Besuchskarussell begonnen. Auch nach Prag sind jede Menge ausländische Politiker gekommen. Gleich nach meiner Ernennung im Dezember 1989 habe ich auch alle Botschafter der EG-Länder zu mir bestellt, um ihnen mitzuteilen, dass wir am Prozess der europäischen Integration teilnehmen wollen. Noch am selben Tag hat auch Premier Marian Schalfer diesbezüglich einen Brief an den Präsidenten der Europäischen Kommission, Jacques Delors, geschickt.
Sie mussten auch nach Moskau, um dort Bericht zu erstatten über die Lage in der Tschechoslowakei. Wie hat man denn dort beim nunmehr schon fast ehemaligen großen Bruder auf die samtene Revolution reagiert?
Ich habe meinen Außenministerkollegen Edward Shevardnadze gesagt, dass wir als erstes einen Vertrag über den Abzug der sowjetischen Truppen aus der Tschechoslowakei schließen müssen. Er hat das mit einem Lächeln hingenommen. Aber die Bürokraten, die neben Shevardnadze saßen, haben mich entsetzt angeschaut nach dem Motto, was will der Vertreter dieses Satellitenstaates? Sie haben auch gesagt, na gut, richten wir eine Kommission ein, die darüber beraten wird. Mitte Januar ist dann schließlich ein stellvertretender Minister mit einer großen Delegation in Prag aufgetaucht. 2 Tage lang haben wir diskutiert. Dann sind die Russen darauf gekommen, dass sie kein Mandat haben, um weiter zu verhandeln. Na gut, dann machen wir in Moskau weiter, habe ich gesagt. Nachdem 14 Tage lang nichts passiert war, ist Jan Kubisch, der spätere slowakische Außenminister, nach Moskau gefahren und dort jeden Tag ins Außenministerium marschiert. Ich habe derweil in Prag jeden Tag den sowjetischen Botschafter vorgeladen. Als dann immer noch nichts passiert ist, haben wir uns gesagt, na gut. Und dann 2 Armeegeneräle und 3 Diplomaten ins Flugzeug gesetzt und ihnen gesagt, sie fliegen jetzt nach Moskau. Und tatsächlich ist uns dieses Husarenstück gelungen. Wir haben vor Weihnachten über den Truppenabzug zu verhandeln begonnen und am 25. Februar haben wir in Moskau das Abkommen unterzeichnet. Alles in allem war es damals eine großartige Zeit.
Auf der anderen Seite des soeben überflüssig gewordenen eisernen Vorhanges stand einer jener mehreren 10.000 Wiener mit tschechischem Nachnamen, Franz Vranitzky, von 1986 bis 1997 österreichischer Bundeskanzler. Der heute 72-jährige Sozialdemokrat sagte im Gespräch mit Radio Prag, für ihn hätten die politischen Ereignisse in der Tschechoslowakei im Herbst 1989 auch aus persönlichen Gründen eine besondere Bedeutung.
Ja, ich habe sie ganz persönlich deshalb mit einiger Leidenschaft und mit einem Gefühlsdruck erlebt, weil meine Familie ursprünglich aus Tschechien nach Österreich eingewandert ist. Irgendwie ist das Land, welches von all den sogenannten Osteuropäern mir am nächsten steht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, ich hatte mit der Vorgängerregierung den einen oder anderen Strauß auszufechten. Einmal, weil sie den Václav Havel eingesperrt haben und ein anderes Mal wegen ein paar Grenzverletzungen, und daher war es mir schon besonders sympathisch, dass jetzt was anderes kommt.
Sind Sie ziemlich bald nach der Wende dann nach Tschechien auch einmal gefahren, in offizieller Mission als Bundeskanzler?
Ja, bin ich. Sowohl zu Václav Havel, dann natürlich zu Václav Klaus, aber vorher war noch der Herr Schäfer und dann war ich in ein paar Industriebesuchen und dann war ich später als Berater einer deutschen Bank in der Tschechischen Republik. Also es war ein reger Verkehr.
Das heißt, Sie haben das hautnah miterlebt, die Veränderung. Wie war das erste Mal nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Tschechien?
Es war eigentlich so, dass im Hotel oder in den Gaststätten war irgendwie so eine, ich würde sagen, fast typisch tschechische gute Laune. Ja, es war nicht dramatisch, nicht irgendwie... hat nicht nach Shakespeare geklungen, aber eher nach Jaroslav Hašek. Und das war sehr sympathisch.
Einer der wenigen, die auch in Zeiten des Kalten Krieges den Eisernen Vorhang regelmäßig passierten, war Karl Schwarzenberg. 1937 in Prag geboren, mussten der Fürst und seine Familie nach dem kommunistischen Putsch im Jahr 1948 die Tschechoslowakei verlassen. Adelige waren in der Republik der Werktätigen unerwünscht. Schwarzenberg lebte fortan in Wien und in der Schweiz als Forst- und Gastwirt, wie er angesichts der großen Besitztümer seiner Familie vielleicht etwas zu bescheiden in seinem Lebenslauf schreibt. 1984 wurde er Präsident der Internationalen Helsinki-Föderation für Menschenrechte und verstärkte sein Engagement für die Bürgerrechte in seiner Heimat. Wie hat Karl Schwarzenberg denn alles entscheidenden 17. November 1989 erlebt?
Den berühmten 17. November, wo der Umsturz in der Tschechoslowakei begonnen hat, habe ich versäumt. Ich war in Ungarn zufällig am 17. November bei Debrecen in der Gegend und plötzlich kam zu mir jemand und sagte, kommen Sie zum Fernsehen, wir schauen gerade das slowakische Fernsehen an, dazu tut sich etwas. Natürlich meine Sachen zusammengepackt, fuhr nach Wien zurück, um so schnell wie möglich nach Prag zu kommen. Indes natürlich die damalige tschechoslowakische Botschaft hat es mit der Begründung nicht gegeben, ich sollte doch wissen, dass ich in der Tschechoslowakei eine unwillkommene Person bin.
Etwa eine Woche später habe er dann plötzlich einen Anruf von der Botschaft bekommen. Er könne sein Visum natürlich jederzeit abholen. Gesagt, getan, Karl Schwarzenberg brach sofort nach Prag auf, um die Dissidenten persönlich zu unterstützen. Gut einen Monat später war die Machtübernahme vollendet.
Dann kam der 29. Dezember des Jahres 89, wo im Wladislavsaal in der Prager Burg der neue Präsident gewählt wurde, und das war Václav Havel. Und ich habe gedacht, hiermit ist also diese abenteuerliche Phase meines Lebens beendet und ich werde mich jetzt wieder um friedliche Forstwirtschaft widmen. Plötzlich kam einer auf mich zu und sagte, der Präsident ladet dich zum Mittagessen. Er hat gesagt, sehr geehrt, komme ich dazu, aber bitte. Und gingen in die Burg hinein, da war tatsächlich ein schlichtes Mittagessen vorbereitet, das aber sofort sich verwandelte in etwas, was heute Arbeitsessen genannt wird. Weil statt unserer Freude über das Errungene zu winden, hat Václav Havel gesagt, so, ich habe euch hier versammelt, weil ihr müsst jetzt was tun. Und jeden, der da um den Tisch herum gesessen ist, hat sein Amt zugeteilt.
Karl Schwarzenberg wurde zunächst mit der Koordinierung des Kontaktes zu den auf der ganzen Welt verstreuten Exil-Tschechen beauftragt. Später wurde er zu einem der persönlichen Berater von Václav Havel und dem Leiter der Präsidentschaftskanzlei.
Apropos Havel, was machte der denn am 17. November 1989?